RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Patrick Buchmüller. Russland hat am Abend die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw ein weiteres Mal aus der Luft angegriffen. Nach ukrainischen Angaben gingen Gleitbomben im Stadtzentrum nieder. Mindestens eine Frau sei getötet worden, außerdem gäbe es wieder viele Verletzte. Erst in der Nacht davor war Charkiw Ziel russischer Angriffe. Dabei sollen mindestens 3 Menschen getötet worden sein. Mehrere Personen werden noch unter Gebäudetrümmern vermisst. Russland bezeichnete die Angriffe als Vergeltung für ukrainische Drohnenangriffe am vergangenen Wochenende. Dabei soll nach Angaben eines deutschen Generals mehr als 1 Dutzend russischer Bomber beschädigt worden sein. In Passau ist ein Mann mit einem Auto offenbar mit Absicht in eine Personengruppe gefahren. Einen terroristischen Hintergrund schließen die Ermittler aber aus. Aus Passau Martin Gruber.
5 Personen sind verletzt worden, darunter eine 40-jährige Frau und deren 5-jährige Tochter. Über den Grad der Verletzungen gibt es keine Informationen. Nach letztem Stand besteht jedoch bei keinem der Verletzten Lebensgefahr. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass wohl ein Sorgestreit zwischen der verletzten Frau und dem 48-jährigen Autofahrer der Auslöser der Tat gewesen sei. Bei dem Mann handelt es sich um einen Iraker. Er konnte kurze Zeit nach der Tat festgenommen werden.
Die Union lehnt Forderungen aus der SPD ab, die Krankenkassenbeiträge für Besserverdienende zu erhöhen. Das würde dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden, sagte Unionsfraktionsvize Stegemann. Volker Kinkel.
Stegemann sagt außerdem, man habe im Koalitionsvertrag vereinbart, Belastungen für die Beitragszahler zu vermeiden. Stattdessen müsse man überlegen, wie man das Gesundheitssystem effizienter und damit kostengünstiger machen könne. Wegen der Finanzprobleme der Krankenkassen hatte der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis vorgeschlagen, die Beitragsbemessungsgrenze um rund 2.500 Euro monatlich zu erhöhen auf rund 8.000 Euro. Nur bis zu dieser Einkommensgrenze muss Krankenkassenbeitrag gezahlt werden. Alles weitere Einkommen ist beitragsfrei.
In Berlin-Reinickendorf hat sich ein Anhänger von einem Auto gelöst und einen Unfall verursacht. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Der Autoanhänger geriet laut Polizei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit 2 Autos. Eines davon überschlug sich. Der Unfallort wurde für mehrere Stunden gesperrt. Die US-Amerikanerin Coco Gauff hat zum ersten Mal die French Open in Paris gewonnen. Im Finale setzte sich die 21-jährige Tennisspielerin gegen Arina Sabalenka aus Belarus in 3 Sätzen durch. Im Finale der Männer treten morgen Nachmittag Jannik Sinner aus Italien und Carlos Alcaraz aus Spanien gegeneinander an. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, nachts wechselnd bewölkt, später wieder Schauer, 14 bis 10 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 14 und in Cottbus 17 Grad. Auch morgen wechselhaft, am Nachmittag teils kräftige Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 21 Grad. Die Zeit 21.03 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
Willkommen, sagt Gabi Gerlach aus dem Studio von BR24 in München. In Passau hat es einen Vorfall gegeben, der schlimme Erinnerungen weckt. Ein Mann ist mit seinem Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren und hat mindestens 5 verletzt. Aber keine Mutmaßungen, sondern der Bericht unseres Reporters Martin Gruber, der vor Ort ist.
Gutachter messen die Unfallstelle ab, die Feuerwehr beseitigt die letzten Absperrungen, Polizisten passen auf, dass Unbeteiligte nicht zu nah an den Tatort herankommen. Auch einige Stunden nach dem Schockmoment in der Passauer Grünaustraße sind Spuren von dem zu sehen, was am Nachmittag passiert ist. Nach jetzigem Stand ist ein 48-jähriger Mann absichtlich und gezielt in eine Menschengruppe gefahren, die auf dem Bürgersteig unterwegs war. 5 Personen sind verletzt worden, darunter eine 40-jährige Frau und deren 5-jährige Tochter. Über den Grad der Verletzungen gibt es keine Informationen. Nach letztem Stand besteht jedoch bei keinem der Verletzten Lebensgefahr. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass wohl ein Sorgestreit zwischen der verletzten Frau und dem 48-jährigen Autofahrer der Auslöser der Tat gewesen sei. Bei dem Mann handelt es sich um einen Iraker. Er konnte kurze Zeit nach der Tat festgenommen werden.
Die schwarz-rote Koalition streitet über höhere Krankenkassenbeiträge. Aus der SPD kam die Forderung, dass Gutverdiener in Zukunft mehr einzahlen sollen. Die Union weist den Vorstoß zurück. Uwe Berndt aus Berlin berichtet, wie sie ihr Nein begründet.
Eine solche Maßnahme würde dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden, argumentiert der stellvertretende Unionsfraktionschef Albert Stegemann. Arbeit und Leistung würden so unnötig verteuert. Im Koalitionsvertrag habe man sich darauf geeinigt, zusätzliche Belastungen für Beitragszahler zu vermeiden. Stattdessen müsse man das Gesundheitssystem effizienter machen und dadurch die Kosten senken, sagte Stegemann laut dpa. Der SPD-Gesundheitsexperte Christos Pantazis hatte vorgeschlagen, die Beitragsbemessungsgrenze für gesetzlich Krankenversicherte deutlich anzuheben, also den maximalen Bruttolohn, bis zu dem Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden. Für die Krankenversicherung liegt die Beitragsbemessungsgrenze zurzeit bei gut 5.500 Euro, für die Rente bei etwa 8.000 Euro. Würde man diese Höchstsumme auch für die gesetzliche Krankenversicherung einführen, könne man die Kassen deutlich entlasten. Laut einer Berechnung des Statistischen Bundesamtes würde das für knapp 30% der Vollzeitbeschäftigten höhere Krankenkassenbeiträge bedeuten.
Damit in die Ukraine. Während Moskau und Kiew immer noch über die Umsetzung einer Vereinbarung vom Anfang der Woche streiten, es geht um einen neuen Gefangenenaustausch, hat Russland die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiw, so heftig attackiert wie nie seit Beginn des Krieges. Zu diesem hat sich auch US-Präsident Trump wieder zu Wort gemeldet. Er verglich die Präsidenten der beiden Kriegsparteien mit kleinen Kindern. Wie das in Kiew ankommt, berichtet von dort Rebecca Barth.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich in einem Interview mit ABC News zu Trumps Kleinkindvergleich geäußert. Wir sind keine Kinder im Park. Putin ist ein Mörder, der in den Park gekommen ist, um die Kinder zu töten, sagt der ukrainische Präsident. Dabei gehe es ihm aber nicht nur um US-Präsident Trump. Niemand, der tausende Kilometer weg sei, könne den Schmerz der Ukrainerinnen und Ukrainer verstehen, betont Volodymyr Zelensky. In der Nacht hat Russland die Ukraine erneut mit Drohnen, Raketen und Bomben angegriffen. Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, erlebte laut Behördenangaben den massivsten Angriff seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022. Nach aktuellen Angaben wurden dabei 3 Menschen getötet und 18 weitere verletzt. Russland verstärkt in den vergangenen Wochen seinen militärischen Druck auf die Ukraine. Auch an der Front nimmt die Intensität der Kämpfe zu. Vor allem in der Region Donetsk im Osten des Landes und in der Region Sumy im Norden sind den russischen Truppen zuletzt kleine Geländegewinne gelungen.
Bald 3/4 Jahre ist der Großangriff der Hamas auf Israel her. Mehr als 1200 Menschen wurden dabei auf israelischer Seite getötet. Und seit Beginn des Gaza-Kriegs, nach palästinensischen Angaben, knapp 55.000 Menschen. Weltweit steht Israel wegen des Blutvergießens in der Kritik. Immer mehr, auch bei seinen Verbündeten. Doch auch im Land selbst regt sich immer mehr Widerstand, etwa bei den Müttern gegen Krieg. Es sind Frauen, deren Kinder in Gaza kämpfen oder gekämpft haben. Immer wieder gehen sie auf die Straße. Und jetzt, wo wieder viele Reservisten eingezogen wurden, haben sie besonderen Anlass für ihre Proteste. Jan-Christoph Kitzler berichtet.
Sie sind laut und an einer großen Kreuzung im Osten von Tel Aviv stehen sie auch im Weg. In Tel HaShomer ist eins der Einberufungszentren für Soldatinnen und Soldaten der israelischen Armee. Davor gibt es Schlangen. Gerade zieht Israel nicht nur regulär die neuen Soldaten zum Wehrdienst ein. Mit dem neuen massiven Vorrücken im Gazastreifen haben auch wieder zehntausende Reservisten ihren Einberufungsbescheid bekommen. Ayelet steht da mit ihrem Protestschild. Die Organisation nennt sich Mütter an der Front und ist gegen den Krieg in Gaza. Wir wollen, dass dieser Krieg sofort beendet wird, denn der Krieg ist politisch geworden. Wir sind 70.000 Mütter von Kampfsoldaten. Wir sind die Armee und wir wollen nicht mehr mitmachen. Wir sind heute hier, um zu warnen. Wenn sich das nicht ändern wird, werden wir die Straßen blockieren und verweigern. Wir haben genug. Viele derer, die in Israel gegen den Krieg sind, denken nicht so sehr an die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen, an die vielen Toten und Hungernden dort, an die flächendeckende Zerstörung und die Entvölkerung ganzer Gebiete. Die meisten sorgen sich um die immer noch verschleppten Geiseln. Und die Mütter, die hier auf der Straße sind, denken vor allem an die Familien. Es gibt viele Reservisten in Israel, die immer wieder eingezogen wurden, sagt Miri Baon. Es gibt eine Grenze, bis zu der Eltern diese Diskriminierung ertragen können. Selbst mein Sohn hat mittlerweile einen Punkt erreicht, an dem er sagt, genug. Er hat ein Baby und ein kleines Mädchen zu Hause. Er ist Offizier in der Nachal-Einheit und er wird nicht mehr hingehen. Er ist nicht der Einzige. Auch meine Tochter, die Sanitäterin in einer Kampfeinheit ist, wird nicht mehr hingehen. Wir alle, wir Mütter, die wir hier stehen, haben Kinder, die in Kampfeinheiten dienen. Wenn wir verzweifeln und unsere Kinder verzweifeln, wer wird dann noch zur Armee gehen? Die Mütter wehren sich auch dagegen, dass ein Teil der Israelis diese Belastungen nicht mitträgt. Das sind die ultraorthodoxen jüdischen Familien. Immer mehr ultraorthodoxe Männer widmen sich lieber dem Studium der Tora, als in der Armee zu dienen. Amtlichen Zahlen zufolge könnten derzeit rund 70.000 ultraorthodoxe Männer zwischen 18 und 24 Jahren eingezogen werden, seit der oberste Gerichtshof entsprechend entschieden hat. Tatsächlich haben seit letztem Jahr nur 1.721 den Wehrdienst angetreten. Auch dadurch ist ein Teil der israelischen Bevölkerung besonders belastet. Es gibt eine Grenze, bis zu der nur ein und dieselbe Bevölkerungsschicht die Last alleine tragen muss. Diese Bevölkerungsschicht trägt nicht nur die Last der Sicherheit, sondern auch der Wirtschaft. Der lange Reservedienst hat wirtschaftliche Folgen. Selbstständige müssen ihre Unternehmen schließen. Viele lassen sich scheiden. Ich persönlich habe zwei Freundinnen, die sich beklagen. Ihre Männer sind nicht mehr dieselben. Sie zahlen auch einen psychischen Preis. Meine Freundin hat vier Kinder und ihr Mann ist nicht mehr in der Lage, irgendetwas zu tun. Er ist nicht mehr der Vater oder der Ehemann, der er war. Familien zerbrechen und er wird immer wieder und wieder und wieder eingezogen. Nach offiziellen Angaben fehlen der israelischen Armee zurzeit 12.000 Soldaten, davon mehr als die Hälfte in Kampfeinheiten. Und weil das so ist, werden immer wieder die gleichen Reservisten eingezogen. Auch deshalb ist Ayelet gegen den Krieg. Ich sehe zu, wie jemand mein Kind bis zum Ende ausnutzt und nicht hilft. Und zur gleichen Zeit tanzt unser Verteidigungsminister mit Wehrdienstverweigerern. Wir wollen antworten. Wir wollen, dass diese politische Führung geht und dass man damit beginnt, nach dem Gesetz zu handeln. Heute vor einem Jahr gab es das historische Gerichtsurteil, das entschied, alle Ultraorthodoxen zum Wehrdienst zu verpflichten. Seither hat sich nichts geändert. Nichts. Es reicht.
Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv hat über die Mütter gegen den Krieg berichtet. Jetzt ein Umweltthema. Grüner Wasserstoff soll uns helfen, künftig klimaneutral zu werden. Immer wieder verkünden Politiker, dass sie im grünen Wasserstoff eine Schlüsseltechnologie sehen. Das bedeutet, wenn es einen Überschuss an erneuerbaren Energien gibt, kann der genutzt werden, um Wasserstoff herzustellen und die Energie so zu einem späteren Zeitpunkt abrufbar zu machen. Allerdings ist das noch Zukunftsmusik. Noch haben wir nicht die eingeplanten Überschüsse an grünem Strom. Ein Forschungsteam aus Jena forscht deshalb daran, wie man grünen Wasserstoff auch direkt herstellen kann, allein mit Sonnenenergie. Inka Zimmermann hat sich das angeschaut.
Man nehme ganz normales Wasser, Sonnenlicht ohnehin vorhanden und den passenden Katalysator. Das ergibt grünen Wasserstoff, einen wichtigen Energieträger für Industrieverkehr und Energieversorgung. In der Theorie zumindest steckt Wasserstoff in ganz normalem Wasser ja schon drinne. In der Praxis auch, erklärt Jakob Schneidewind und ist bereit, diese Reaktion, eine sogenannte Photokatalyse, fortzuführen.
Hallo. Aber ich habe mich gefragt, wird das überhaupt funktionieren mit der Photokatalyse an so einem Regentag wie heute?
Weniger, also auf jeden Fall. Es ist proportional dazu, wie viel Sonnenlicht da ist. Aber auch mit geringer Intensität passiert die Reaktion trotzdem.
Um im Labor vergleichbare Ergebnisse zu bekommen, arbeiten Jakob Schneidewind und sein Team aber ohnehin mit einer LED-Lampe. Damit das Wasser gleich in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten werden kann, wird der Katalysator hinzugefügt, ein weißes Pulver.
Also der Katalysator ist sogenanntes aluminiumdotiertes Strontiumtitanat. Das klingt relativ komplex, aber wie man sich das eigentlich vorstellen kann, ist eine Variation von Titandioxid. Das kennt man eigentlich als der weiße Bestandteil in weißer Wandfarbe.
Katalysatorpulver und Wasser werden gut vermischt und in ein Reagenzglas gegossen. Dann wird die UV-Lampe eingeschaltet.
Ab dem Moment, wo man das Licht anmacht, läuft die Reaktion ab. Es braucht natürlich dann eine gewisse Zeit, dass sich genug Gase bilden, dass man tatsächlich dann sichtbare Blasen sieht. Aber ich würde davon ausgehen, wahrscheinlich so in 10 Minuten ungefähr. Können wir dann mal reingucken.
Und tatsächlich, 10 Minuten später hat sich etwas getan.
Und jetzt sieht man hier die Gasblasen an der Seite.
In diesen Gasblasen sind nun tatsächlich Wasserstoff und Sauerstoff. Nicht viel, aber mit bloßem Auge erkennbar. Dass Wasserstoff mit einem derart einfachen Aufbau aus Wasser entsteht, ist faszinierend. Aber damit Photokatalyse wirklich Teil der Wasserstoffindustrie werden kann, muss das Verfahren noch viel effizienter werden.
Also die zentrale Herausforderung ist natürlich, Katalysatoren zu entwickeln, die tatsächlich die Effizienz erreichen, auf die wir abzielen.
Effizienz bedeutet in diesem Fall, einen Katalysator zu finden, der die Energie aus dem Sonnenlicht möglichst gut in Reaktionsenergie umsetzen kann. Bei Solaranlagen liegt diese Effizienz ungefähr bei 24%.
Einer der zentralen Meilensteine auf jeden Fall, zu einer Effizienz von zunächst 3 und dann später auch insbesondere 6% zu kommen. Da arbeiten wir mit Nachdruck dran. Wir haben da natürlich hohe Risiken drin. Das ist ein High-Risk, High-Reward-Projekt auf jeden Fall.
Das bedeutet, es gibt ein gewisses Risiko, dass keine ausreichende Effizienz erreicht wird. Dann würde sich das Verfahren nicht lohnen und das Projekt wäre vermutlich am Ende. Klappt es aber, den richtigen Katalysator zu finden, wäre der Nutzen enorm. Denn wir hätten eine weitere Technologie, um grünen Wasserstoff herzustellen, aber ohne, dass es dafür Strom braucht.
Die zentrale Überlegung bei der Photokatalyse ist natürlich, dass wir die Situation vermeiden, die ein Problem ist bei der Elektrolyse, dass wir nämlich aktuell nicht genug erneuerbaren Strom haben. Und es gibt viele Dinge, die wir mit erneuerbarem Strom machen können, die uns größere CO2-Ersparnis bringen, als damit Wasserstoff herzustellen.
Im Gegensatz zu Solarzellen und Elektrolyseuren kommt die Photokatalyse außerdem ohne kritische Rohstoffe aus. Gerade für sonnenreiche Länder wäre sie damit möglicherweise eine Alternative. Wenn Jakob Schneidewind und sein Team erfolgreich sind, ist in 5 Jahren der erste Prototyp bereit für die Umsetzung in der Industrie.
Ein Beitrag von Inka Zimmermann. Vom Traum vom grünen Wasserstoff zum Traum vom grünen Gold. Cannabis ist seit vergangenem Jahr unter Auflagen legal in Deutschland. Seitdem hat sich der Import von medizinischem Cannabis verdreifacht auf insgesamt rund 100 Tonnen pro Jahr. Nina Waken, die neue Bundesgesundheitsministerin, vermutet, dass dahinter vor allem Freizeitkonsumenten stecken. Sie nennt das Ganze Missbrauch. Doch für Experten ist es nicht so eindeutig. Denn in der medizinischen Praxis fehlt es immer noch an Studien und Daten aus der Forschung. Tatsächlich sind es nicht nur junge Leute, die kiffen, sondern zunehmend auch Senioren. Warum, berichtet Clemens Haug.
Ulrich Ehnert ist 67 Jahre alt, war sein Leben lang Tischlermeister und leidet an chronischen Schmerzen.
Ich habe jahrelang schwer gearbeitet und jetzt habe ich Probleme mit der Hüfte und mit dem Rücken. Und ich habe sonst immer 2-3 Schmerztabletten genommen, die haben aber nicht wirklich gewirkt. Und da hat mein Sohn gesagt, versuch's doch mal mit Cannabis.
Der Sohn musste seinen Vater nicht lang überreden, denn die Schmerzen waren heftig. Umso begeisterter ist Ehnert vom Ergebnis seines Selbstversuchs.
Die Muskeln entspannen dann, das merkt man richtig, und dann wie die Schmerzen nachlassen und bis sie ganz weg sind. Das ist herrlich. Dann kannst du dich voll wieder richtig bewegen und im Garten hantieren und wirst alle Arbeiten machen.
Ehnert ist jetzt Vorsitzender eines Cannabisvereins in seinem Heimatdorf im Erzgebirge. Dessen Mitglieder bauen Cannabis für den eigenen Gebrauch an, meistens für den Freizeitkonsum. Bei dem Rentner jedoch steht der medizinische Gebrauch klar im Vordergrund.
Ja, das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Also wenn du keine Schmerzen mehr hast und du kannst dich bewegen, wie du willst, und es tut dir nichts weh, wunderbar.
Theoretisch hätte Ehnert auch einen Facharzt aufsuchen können. Eine Diagnose dort würde den Weg freimachen zur Verschreibung von medizinischem Cannabis oder für Cannabis-Medikamente. Dafür bezahlen dann sogar die Krankenkassen. Doch die Hürden sind sehr hoch. Lilith Flöter ist Spezialistin für Schmerzmedizin am Universitätsklinikum in Halle an der Saale. Seit 2017 darf sie Patienten auch mit Cannabis-Medikamenten behandeln. Doch das geht nur dann, wenn die Menschen wirklich schwer krank sind und alle anderen Therapien und Arzneien keine ausreichende Wirkung zeigen.
Das heißt, wir müssen noch beweisen, warum ist die Krankheit schwerwiegend, wie weit die Lebensqualität beeinträchtigt ist und wie viele Monate und was ich alles für medizinische Maßnahmen durchgeführt habe.
Denn als Medizin ist Cannabis immer noch nicht ausreichend erforscht.
Problem ist, wir haben keine wissenschaftlichen Daten. Wir haben immer noch keine große evidenzbasierte Studie.
Das bedeutet, in der Schmerztherapie ist Cannabis also nach wie vor ein Ausnahmemedikament, auch wenn es viele Hinweise gibt, dass manche Patienten davon profitieren. Experten schätzen, dass das Risiko schwerer Abhängigkeiten geringer ist als bei Opioiden. Auch könnte Cannabis die Leber weniger schädigen als viele Schmerztabletten. Umgekehrt könnte THC aber der geistigen Gesundheit schaden. Ausreichend erforscht ist das alles noch nicht. Trotzdem hat die Teillegalisierung von Cannabis im vergangenen Jahr einen weiteren Weg eröffnet. Patienten können sich jetzt Privatrezepte ausstellen lassen und auf eigene Rechnung Medizinalcannabis kaufen. Diese Privatrezepte sind der Hauptgrund für die Verdreifachung des Imports, den das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte derzeit beobachtet. Gesundheitsministerin Warken vermutet dahinter Missbrauch. Völlig aus der Luft gegriffen ist das nicht. Der Gesundheitsforscher Jakob Mantay von der Universität Hamburg hat in einem Expertenpapier bereits vergangenes Jahr vor solcher Zweckentfremdung gewarnt. Zugleich sieht er bei vielen Konsumenten aber durchaus auch die medizinischen Motive.
Ich gehe davon aus, dass es mindestens ungefähr 20% derjenigen sind, die Cannabis konsumieren, die das auch aus mindestens teilweise medizinischen Gründen tun. Von diesem doch relativ komplexen Hintergrund ist es momentan eigentlich überhaupt nicht möglich zu sagen, wie viel von dem Anstieg der Importmengen für Medizinalcannabis tatsächlich auf plausible medizinische Gründe zurückgeht und wie viel auch einfach von Menschen genutzt wird aus rein freizeitlichen Gründen.
Auch an dieser Stelle sind die Wissenslücken also noch groß, warten die Experten derzeit auf die Ergebnisse laufender Studien. In den USA hat eine aktuelle Untersuchung gerade gezeigt, dass der Anteil regelmäßiger Cannabisnutzer bei Menschen ab 65 Jahren seit einigen Jahren stark ansteigt. Im Jahr 2023 hatten bei einer wiederkehrenden Befragung 7% aus dieser älteren Gruppe angegeben, im letzten Monat Cannabis konsumiert zu haben. Konsumenten waren vor allem Senioren mit chronischen oder schweren Krankheiten wie Herzleiden, Diabetes oder Krebs.
Immer mehr Senioren konsumieren Cannabis. Clemens Haug hat darüber berichtet. Nach Feierabend oder am Wochenende schön gemütlich im Biergarten sitzen. Das hat vor allem im Bierland Bayern eine lange Tradition. Doch viele Brauereien haben in diesen Zeiten zu kämpfen. Das Geschäft mit dem Bier ist schwieriger geworden, der Preiskampf härter. Kleine Betriebe, oft in Familienbesitz, leiden besonders darunter und sind im schlimmsten Fall gezwungen aufzugeben, weil das Brauen nicht mehr genug abwirft, um Instandhaltungs-, Sanierungs- und Personalkosten zu decken. Christina Kreuzer berichtet von einem Fall aus Oberfranken.
Nachmittags heute hat man mit Kästenburgen gebaut und so weiter. Es kamen die Freunde, das war ein großer Abenteuerspielplatz. Ne?
Rudolf Hopf ist gemeinsam mit seinem Bruder Richard in Schönbrunn mitten im Fichtelgebirge und in der Familienbrauerei groß geworden.
Ich habe nie drüber überlegt, nicht am Ansatzweise, ob ich was anderes machen könnte. Das war für mich immer klar.
Gemeinsam führen die Brüder das Unternehmen. Doch jetzt, nach 170 Jahren, ist Schluss. Sie sperren die Brauerei zu.
Tradition zahlt keine Rechnungen, das ist halt leider auch so.
Die Entscheidung ist den beiden nicht leicht gefallen. 12 Millionen Euro hätten sie in einen Neubau investieren müssen, um ihre Brauerei langfristig wettbewerbsfähig zu machen. Eine Summe, die sie am Biermarkt nicht mehr erwirtschaften können. Denn der verändert sich seit Jahren drastisch. Zu steigenden Energie-, Produktions-, Material-, Logistik- und Personalkosten kommt der Preiskampf im Einzelhandel. Lockangebote von Großbrauereien mit 9,99 Euro pro Bierkasten haben massiv zugenommen.
Es ist eine typische Reaktion, dass wenn ein Markt schrumpft, dass man versucht, durch niedrige Preise ein möglichst großes Stück von diesem schrumpfenden Kuchen zu behalten,
sagt Lothar Eberts vom Bayerischen Brauerbund. Kleine Brauereien können da nicht mithalten. Zum ersten Mal seit in Bayern gewerblich Bier produziert wird, gibt es keine 600 Brauereien mehr im Freistaat.
Also mir blutet das Herz, wenn ich sehe, dass wir im vergangenen Jahr eine ganze Reihe von Brauereien verloren haben. Da verlieren wir ein Stück einfach tradierte Bierkultur.
Ein weiterer Punkt, das veränderte Konsumverhalten der Kunden. Nicht nur, dass in weltpolitisch unsicheren Lagen immer weniger ausgegeben wird, es wird auch weniger Alkohol getrunken. Vor allem bei der jüngeren Generation. Die Nachfrage nach alkoholfreien Varianten steigt und die Branche muss reagieren und tut das auch.
Es ist ein wirklicher neuer Markt für uns, bei dem wir einfach wirklich mitmachen müssen, weil sonst verlieren wir die Gen Z und die Millennials, weil die einfach sich sehr, sehr gerne halt auch bewusst ernähren.
Auch die Schwestern Gysi und Moni Meinl-Hansen in Hof springen auf den Trend auf. Seit 300 Jahren liegt ihre Brauerei in Familienhand. Seit einer Woche ist ihr Sortiment um ein alkoholfreies Bier erweitert. Fest steht aber auch laut Lothar Eberts vom Bayerischen Brauerbund:
Es hilft uns gar nichts, wenn die Menschen die örtliche Brauerei loben, aber unter der Woche irgendein Billigbier kaufen, sondern da brauchen wir wirklich das Bekenntnis der Menschen am Ort zu ihrer heimischen Brauerei.
Die Herausforderungen werden wohl auch in den kommenden Monaten nicht weniger für die Bierbranche. Noch aber fließt jedes vierte in Bayern gebraute Bier in Exportmärkte und steht weltweit für Genusskultur.
Christina Kreuzer war das über die Probleme kleiner Bierbrauereien an einem Beispiel aus Oberfranken.
Der ARD-Infoabend.
Sport.
Mit Achim Hofbauer und einem Fußballnationaltrainer unter gewissem Druck.
Ja, gegen Portugal war es gelinde gesagt ein Satz mit X, den das DFB-Team da abgeliefert hat im Halbfinale um die Nations League. Der Titeltraum geplatzt und die Aufgabe morgen im Spiel um Platz 3, die wird definitiv auch nicht leichter. Die Aufgabe heißt nämlich Frankreich. Vor dem Spiel morgen in Stuttgart gab es die Abschlusspressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und die hat Stefanie Bartschik verfolgt.
Bundestrainer Julian Nagelsmann appellierte vor dem Frankreich-Spiel an seine Jungs, mit dem richtigen Mindset aufzutreten. Anders als im Nations League-Halbfinale gegen Portugal muss die deutsche Elf gegen schnelle Franzosen zwingend cleverer, konzentrierter und galliger verteidigen. Nagelsmann wird seine Startelf auf einigen Positionen verändern. Im defensiven Mittelfeld könnte der Dortmunder Pascal Groß starten. Das ist gegen das, Zitat Nagelsmann, Team mit den besten Einzelspielern, nicht nur um Platz 3 in diesem Turnier geht, ist allen klar. Mit einem Sieg über die Equipe Tricolore sammelt Deutschland wichtige Punkte für eine bessere Platzierung in der Weltrangliste. Und die entscheidet mit, auf welche Gegner die Nationalmannschaft bei der WM im kommenden Sommer trifft.
Das Spiel morgen ab 15 Uhr übrigens live und in voller Länge hier auf BR24. Apropos Fußball, ziemlich getobt dürfte heute Thomas Tuchel haben. In der WM-Quali schlagen seine Engländer den Fußballzwerg Andorra mit Ach und Krach 1:0. Harry Kane hat ihn irgendwie reingefummelt und die komplette Blamage verhindert. In Paris gab es heute einen Showdown der ganz besonderen Art beim Frauentennisfinale der French Open. Die Weltranglisten-Erste Sabalenka traf auf die Weltranglisten-Zweite Goff. Mehr ging nicht und dementsprechend spannend und dramatisch wurde es auch für die Zuschauer, Guido Ringe.
Es war eng und aufregend und auch aufreibend, dieses Finale bei den Frauen mit dem besseren Ende für Coco Gauff. Sie war einfach zäh und mutiger bei den wichtigen Punkten, leistete sich in der Summe nicht so viele Fehler. Die lagen eher auf der Seite der Nummer 1 der Welt, Arina Sabalenka. Für ihre Verhältnisse als Topspielerin war das zu flatterhaft. Davon konnte Gauff profitieren und nach 2 Stunden und 38 Minuten sich den Pokal schnappen.
I didn't think honestly that I could do it, but I'm actually gonna quote Tyler the Creator.
Ich dachte nicht, dass ich es schaffen kann, aber es gab hier jemanden, der hat mir gesagt, wenn er einen Zweifel hätte, müsste er lügen. Wahrscheinlich habe ich mir was vorgemacht und konnte es eben doch. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Danke.
You guys were cheering for me so hard. So merci beaucoup.
Coco Gauff gewinnt ihren zweiten Grand-Slam-Titel, den ersten hier in Paris. Nach dem verwandelten Matchball suhlte sich die US-Amerikanerin im Sand von Roland Garros und ließ ihren Tränen freien Lauf. Im kühlen und windigen Paris hatte Gauff für große Emotionen gesorgt. Nach einem Match, das nicht konstant auf dem höchsten möglichen Tennisniveau war, aber es war halt jederzeit spannend und eben mitreißend.
Und von Paris der Blick nach Tallinn, da läuft aktuell die EM in der rhythmischen Sportgymnastik und es gab eine Medaille für Deutschland, Bronze ist geworden und geholt hat sie Olympiasiegerin Darja Varfolomeev bei der rhythmischen Sportgymnastik im Mehrkampf. Im Basketball laufen heute die dritten Playoff-Halbfinals. Aktuell sind die Münchner Bayern gegen Heidelberg auf dem Parkett. Florian Hecht live für uns dabei. Und Flo, zwischenzeitlich hatten die Bayern dann wohl doch einen leichten Durchhänger, würde ich mal sagen, mit Blick auf die Zwischenergebnisse. Sind sie denn wieder in der Spur mittlerweile?
Ja, nicht so richtig. Momentan der 3-Punkte-Wurf von Nick Waller-Bepp, dem Aufbauspieler, zum 60:54 für die Münchner, die Mitte des zweiten Viertels schon 13 Punkte weg waren. Und dann haben sie es so ein bisschen zu leicht genommen. Hat man ja auch in den letzten Spielen gesehen. Und dann waren Heidelberg bis auf 2 Punkte dran. Und man hat sich schon irgendwie so in diesem Spiel 1 gewöhnt, als die Bayern ja einen Vorsprung verspielt haben. Aber jetzt noch einmal Andi Obst aus der Ecke, der deutsche Nationalspieler, der Weltmeister, mit dem, was er so am liebsten macht, 3-Punkte-Würfe ablassen und auch der war drin, 63:54. Damit ist es wieder auf 9 Punkte angewachsen, das Polster der Bayern, aber man sieht ihnen so deutlich an, wenn sie so ein bisschen in der Konzentration nachlassen, dann kommt Heidelberg ran. Unglaublich, was diese Mannschaft für eine Nehmerqualität hat. Denen ist völlig egal, wie hoch der Rückstand ist. Sie kommen immer wieder heran, momentan Auszeit genommen von Heidelberg. Da wird es einiges an Besprechungsbedarf geben. Inzwischen auch die Foulbelastung bei beiden Mannschaften ordentlich. Also das wird noch eine ganz, ganz spannende Schlussphase. 1 Minute noch im dritten Viertel. Und dann kommen sie, diese letzten 10 Minuten im Spiel FC Bayern Basketball gegen Heidelberg, momentan 63:54 für die Münchner.
Soweit Florian Hecht. Und auch zwischen Würzburg und Ulm hat es heute Spiel 3 gegeben im Halbfinale. Und das holt sich Ulm mit einem 99-86 Erfolg über die Unterfranken. Durch den Sieg führen die Schwaben nun in der Serie mit 2-1. Wer als erster 3 Siege hat, kommt ins Finale. Und noch kurz der Blick zur DTM. Der Österreicher Lukas Auer hat sich in einem wilden Rennen im Mercedes seine Führung in der Gesamtwertung erfolgreich verteidigt. Der 30-Jährige holt im niederländischen Zandvoort den 5. Rang und hält damit seine ärgsten Verfolger auf Distanz.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21.30 Uhr mit Patrick Buchmüller. Russland hat am Abend die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw ein weiteres Mal aus der Luft angegriffen. Nach ukrainischen Angaben gingen Gleitbomben im Stadtzentrum nieder. Mindestens eine Frau sei getötet worden. Außerdem gäbe es wieder viele Verletzte. Erst in der Nacht davor war Charkiw Ziel russischer Angriffe. Dabei sollen mindestens 3 Menschen getötet worden sein. Mehrere Personen werden noch unter Gebäudetrümmern vermisst. In der Koalition aus Union und SPD gibt es eine kontroverse Debatte darüber, ob die Krankenkassenbeiträge für Besserverdienende erhöht werden sollen. Der SPD-Gesundheitspolitiker Pantazis hatte das vorgeschlagen, um etwas gegen die angespannte Finanzlage der gesetzlichen Kassen zu tun. Aus der Union kommt Widerspruch. Hauptstadtkorrespondent Uwe Berndt.
Eine solche Maßnahme würde dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden, argumentiert der stellvertretende Unionsfraktionschef Stegemann. Im Koalitionsvertrag habe man sich darauf geeinigt, zusätzliche Belastungen für Beitragszahler zu vermeiden. Stattdessen müsse man das Gesundheitssystem effizienter machen und dadurch die Kosten senken, sagte Stegemann laut dpa.
In Passau ist ein Mann offenbar mit Absicht mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden laut Polizei 5 Menschen verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Einen terroristischen Hintergrund schließt die Polizei aus. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein Sorgerechtsstreit Auslöser für die Tat gewesen sein. Unter den Verletzten sind laut Behörden auch die Frau und die 5-jährige Tochter des Fahrers. Der Mann, ein Iraker, wurde festgenommen. In Rom haben hunderttausende Menschen ihre Solidarität mit der notleidenden Zivilbevölkerung im Gazastreifen bekundet. Teilnehmer der Großdemonstration forderten Israel auf, die Angriffe auf das Palästinensergebiet einzustellen. Unsere Italien-Korrespondentin Anna Giordano.
Organisiert worden war die Demonstration von den Oppositionsparteien im italienischen Parlament. Die Vorsitzende des Partito Democratico, Elly Schlein, warf der Regierung Meloni in ihrer Rede vor, so wörtlich, das Massaker an den Palästinensern schweigend hinzunehmen. Der Leiter der Fünf-Sterne-Bewegung, Giuseppe Conte, sagte, diese Demonstration stehe nicht für Antisemitismus, sondern für Menschlichkeit.
Die US-Amerikanerin Coco Gauff hat zum ersten Mal die French Open in Paris gewonnen. Im Finale setzte sich die 21-jährige Tennisspielerin gegen Arina Sabalenka aus Belarus in 3 Sätzen durch. Im Finale der Männer treten morgen Nachmittag Jannik Sinner aus Italien und Carlos Alcaraz aus Spanien gegeneinander an. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts wechselnd bewölkt, später wieder Schauer. 14 bis 10 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 14 und in Cottbus 17 Grad. Auch morgen wechselhaft, am Nachmittag teils kräftige Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 21 Grad. Die Zeit, es ist 21.33 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
Aus dem Studio von BR24 in München noch bis 22 Uhr mit Gabi Gerlach am Mikrofon. Ausführlich zu Wort kommt jetzt BDI-Präsident Peter Leibinger. Die Bundesregierung hat in dieser Woche ja die ersten Entlastungsmaßnahmen für die Wirtschaft auf den Weg gebracht. Von einem Investitionsbooster sprach Finanzminister Klingbeil. Und das kommt beim Bundesverband der deutschen Industrie gut an. Die Regierung hat die richtigen Themen aufgerufen. So sagt es BDI-Präsident Leibinger im ARD-Interview der Woche, das Sie jetzt hören. Unser Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger hat es geführt.
Herr Dr. Leibinger, in den vergangenen Jahren, da haben die Wirtschaftsverbände zunehmend mit der Politik der Ampel gefremdelt. Vom Kanzler fühlte man sich nicht verstanden, vom Wirtschaftsminister nicht unterstützt. Jetzt haben wir eine neue Regierung, die Wirtschaftsthemen ganz oben auf die Agenda setzt. Ist jetzt wieder alles gut?
Nun, ich würde es versuchen, mathematisch auszudrücken. Das Vorzeichen stimmt wieder. Es ist ja immer eine Frage der Kombination aus Haltung und Handlungen. Und ich glaube schon, dass das Grundproblem im Verhältnis, in der gegenseitigen Wahrnehmung schon die Haltung war. Ich meine damit eine Staatsgläubigkeit und ein, ich würde mal sagen, ein geringes Verständnis für den Markt auf der einen Seite und schon auch dieses Misstrauen, das wir gespürt haben. Beides, also die Haltung und die Handlungen, die wir jetzt schon sehen, haben sich verbessert. Von daher würde ich sagen, ja, das Vorzeichen ist das richtig, aber Sie sagen ja, ist alles wieder gut. Das können wir jetzt noch nicht beurteilen.
Jetzt haben wir in dieser Woche schon die ersten Steuerentlastungen gesehen, genau, die die Regierung auf den Weg gebracht hat. Wie bewerten Sie das?
Also es war ein guter Start. Die Regierung zeigt, dass sie mit Hochdruck an den Themen arbeiten will. Sie hat auch jetzt als erstes die richtigen Themen aufgerufen. Da gibt's halt die Themen der Abschreibungen, angekündigte Steuerentlastungen, auch die Fokussierung auf das Energiethema. Das ist enorm wichtig. Im Grunde hat die Regierung aus meiner Sicht vor allem eine Botschaft gesendet im Sinne von, wir haben verstanden, wir brauchen euch, wir brauchen die Wirtschaft. Und das ist jetzt auch entscheidend, weil zunächst mal muss ja gelingen, die Stimmung zu drehen. Wir haben ein echtes Stimmungsproblem im Land. Wir haben ein faktisches Problem, können wir noch gleich drauf eingehen, aber wir haben darüber liegend eine massive Stimmungsproblematik, die natürlich viele Investitionen verhindert und so weiter.
Mal gefragt, wenn jetzt die berühmte Politikfee vorbeikommen würde und sagt, Sie haben jetzt drei Wünsche frei. Ja. Was wären denn die ersten drei Dinge, die da aus Ihrer Sicht ganz dringend anstehen?
Zunächst mal das Thema Energie und das sowohl kurz- als auch langfristig gedacht. Ich glaube, dass richtig ist, von der Regierung jetzt zunächst mal die Kosten zu fokussieren und da im Grunde auf staatlichen Eingriff. Ich habe gerade eben geschimpft über den Staatsglauben, jetzt fordere ich ihn selbst, aber dort den staatlichen Eingriff im Sinn von, wir senken Steuern, wir senken Netzentgelte, um kurzfristig was mit den Energiepreisen zu machen, mit den Strompreisen jetzt in dem Fall. Ich glaube, man muss auch langfristig denken und das ist das Entscheidendere. Wir brauchen Antworten auf die Fragen, ist die Energiewende, wie sie jetzt angedacht ist, richtig zu Ende gedacht. Meine Kurzformel dafür ist, wir brauchen eine Energiewende, diesmal mit Physik. Wir brauchen sie, aber realistisch. Und zweitens, wie können wir durch auch innereuropäische Kooperation dort Probleme lösen? Zweitens, das Thema Steuern und Abschreibungen ist extrem wichtig. Und das drittens, da kommen wir heute leider nicht dran vorbei, ist das Thema Bürokratieabbau. Es ist eigentlich ein blödes Wort. Und jetzt schon kann es keiner mehr hören. Aber wir sind sowohl in der freien Wirtschaft als auch als Bürger, als auch als Staat, das ist ja das Paradoxe, gelähmt durch Regelungen. Und wir müssen das angehen.
Lassen Sie uns gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Vorher noch kurz etwas zur neuen Wirtschaftsministerin. Neue Wirtschaftsministerin ist ja, wenn man so will, mit Katharina Reich eine Frau aus ihren Reihen. Ja. Zumindest kommt sie aus einem Familienunternehmen, war zuletzt als Managerin aktiv. Was bedeutet das?
Das ist für mich eine interessante Situation, weil ich gehe jetzt zurück auf meine Erfahrung und meine Zeit als Unternehmer. Ich bin es ja noch, aber als ich aktiv mit Kunden zu tun hatte. Ich komme gleich drauf, was ich damit meine. Am Ende des Tages ist für jemanden, der etwas verkaufen will, mit Partnern zusammenarbeiten will, ganz entscheidend, die Sprache der Kunden zu sprechen und den Kunden zu verstehen und auch so zu sprechen, dass der Kunde einen versteht. Das ist sehr schwer zu erlernen. Von daher ist es eine geniale Idee, die Frau Reiche ins Wirtschaftsministerium zu holen, weil sie die Sprache jetzt im übertragenen Sinne, die Sprache des Kunden, nämlich der Wirtschaft, spricht. Sie versteht, wie wir denken, wie wir sprechen, was wir meinen. Dazu bringt sie noch Fachwissen mit im Energiebereich, das ist auch gut. Am Ende kommt es natürlich darauf an, dass die Mischung stimmt, dass das Team gut zusammenarbeitet, die Regierungsmannschaft. Wir hatten es vorhin kurz von der alten Ampelkoalition. Das waren ja auch gute Leute, aber die konnten nicht als Team zusammenarbeiten, warum auch immer. Das wird entscheidend sein. Und das Zweite, jetzt auf die Frau Reiche bezogen, Meine Erfahrung ist schon, was man selber macht, ist wichtig. Aber die Leute, die man bei sich hat, sind mindestens so wichtig. Das heißt, wie gut es ihr gelingt, auch in ihrem Ministerium Schlüsselpositionen gut zu besetzen und diesen Laden dann, ich sag's mal so salopp, diesen Laden dann gut zu führen, die Leute mitzunehmen, die Leute zu überzeugen, das geht heute nimmer per Anordnung. Man muss Menschen für sich gewinnen, für das, was man möchte, für das, was man tut.
Mal rein hypothetisch gefragt, wenn der Kanzler, wenn Friedrich Merz Sie gefragt hätte, ob Sie mit ins Kabinett kommen, was hätten Sie gesagt?
Nein.
Warum? Sie verstehen auch die Sprache der Kunden.
Ja, ja, natürlich, natürlich. Also natürlich, dieses Nein kam jetzt viel zu schnell, weil das wäre, wir sprechen ja völlig hypothetisch, ich wurde ja nicht gefragt und ich glaube, ich war auch auf keiner Liste. Aber es ist natürlich ein interessantes Gedankenexperiment. Ich glaube, wenn man so eine Frage gestellt bekommt, dann sind sicher, was traue ich mir zu, was für eine Lebensplanung habe ich, ein Faktor. Aber die Frage, was schulde ich meinem Land, was schulde ich auch an Respekt dieser Frage gegenüber, das spielt dann schon auch eine Rolle. Ich sage das jetzt nicht aus dem hohlen Bauch. Das sind ja genau die Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich gefragt wurde, ob ich diese BDI-Geschichte machen soll, will. Ich hatte das auch nicht auf meiner Liste stehen. Ich habe mich da nicht darum bemüht. Aber als die Frage dann kam, habe ich mich ernsthaft damit auseinandergesetzt. Und jetzt sitze ich hier bei Ihnen. Ich täte es nicht, wenn ich die nicht positiv beantwortet hätte.
Ich frage das auch deshalb, weil Ihr Vorgänger im Amt als BDI-Präsident, Siegfried Russwurm, der ist ja mit der Zeit durchaus immer kritischer gegenüber der Politik geworden. Er hat dann irgendwann gesagt, er spricht vom Raumschiff Berlin, hat er gesprochen. Also der ist nur noch wenig Bezug zur Wirklichkeit hat, gerade der wirtschaftlichen Wirklichkeit eben. Da ist es ja dann doch auch wichtig, dass Manager in die Politik gehen oder Unternehmer in die Politik gehen.
Absolut, absolut. Also zunächst mal, ich würde es nicht als Raumschiff bezeichnen, aber es ist schon sehr anders. Es ist eine eigene Welt. Aber ich glaube, dass es zur Gemeinwohlpflicht des Unternehmertums gehört, des Bürgertums, wenn man so möchte, dass man sich engagiert, ehrenamtlich oder in Form der Mitarbeit in der Politik, sei es im Gemeinderat oder wie auch immer. Ich glaube, dass wir nicht dieses wunderbare Land, und das ist es wirklich, nicht haben würden, wenn nicht viele Menschen so denken würden. Ich appelliere da ganz stark an meine Unternehmerkolleginnen und Kollegen, dieses zu tun. Es ist natürlich so ein bisschen common bei mir in der Familie. Mein Vater hat es getan, meine Schwester tut's sehr intensiv und sicher auch nicht immer voller Vergnügen. Aber das gehört einfach dazu, dass man sich für sein Land einsetzt, auch in solchen Aufgaben, ja.
Sie hören das ARD-Interview der Woche. Heute mit Dr. Peter Leibinger. Er ist Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie und natürlich auch selbst in der Wirtschaft tätig. Sie waren lange Forschungs- und Entwicklungschef beim Laserspezialisten Trumpf. Aktuell sind Sie bei Trumpf Aufsichtsratsvorsitzender, ein Unternehmen, das, ich glaube, das kann man schon so sagen, von Ihrem Vater Berthold Leibinger sehr stark geprägt worden ist. Und ich würde Ihnen jetzt gerne auch ein paar persönliche Fragen stellen. Vielleicht können Sie die Satzanfänge vervollständigen. Von meinen Eltern habe ich gelernt.
Wie faszinierend und unendlich interessant unser Leben ist. Und zwar vor allem durch die Dinge, die man landläufig nicht mit Maschinenbauunternehmern assoziiert, nämlich Kunst, Literatur, Musik. Das sind ja Samen, wie Samenkörner, die gesetzt werden, die dann viel, viel später vielleicht erst zur Reife kommen. Es gibt ein wunderbares Buch, Der Himmel schon südlich, die Luft aber frisch. Das ist eine Recherche über Gäste, Bucheintragungen in Hospizen in den Alpen, wo Reisende wie Goethe zum Beispiel, aber viele, viele, viele Literaten, die die Alpen überquert haben nach Italien, ihre Reiseberichte in ganz kurzen Einträgen hinterlassen haben. Das Buch lag immer bei uns zu Hause und ich habe da drin geblättert und fand es eigentlich langweilig. Jetzt begreife ich es. Meine Eltern leben beide nicht mehr, aber diese Prägung, die man da erhält über sowas, die ist ein unendlicher Schatz, weil diese Prägung am Ende mein Leben interessant macht.
Sie haben Maschinenbau studiert. Technik ist für mich?
Wie die Literatur und die Musik ein Lebenselixier, aber es ist noch was anderes. Die Technologiebegeisterung ist auch für mich gesellschaftlich begründet, weil wir in unserem Land das, was wir haben, das, was wir erreicht haben an Sicherheit, an immer wird Wohlstand genannt, aber es ist ja viel mehr als Wohlstand, am Ende des Tages über Technik erreicht wurde, über unsere Fähigkeit, Produkte zu entwickeln und zu bauen, die andere wollen. Und ich glaube auch, die großen Herausforderungen der Welt lassen sich nur über Technik lösen.
Sie sind verheiratet, haben 4 Kinder. Ich freue mich, wenn meine Kinder
ihr, und Entschuldigung, wenn ich ein englisches Wort verwende, ihr Calling finden. Das, was sie wirklich begeistert in ihrem Leben als Beruf. Also Beruf als Berufung und das dann auch machen. Und es muss nichts mit der Firma zu tun haben.
Sie sind evangelischer Christ, auch im Arbeitskreis evangelischer Unternehmer engagiert. Daher die Frage nach der Bedeutung des Pietismus, also dieser frommen Strömung aus der württembergischen Kirche für die Wirtschaft.
Ich glaube, der Pietismus nicht allein, aber derartige grundlegende Überlegungen waren enorm hilfreich für die Wirtschaft in Württemberg und in Deutschland. Das ist ja auch hinreichend gut beschrieben durch die protestantische Ethik von Max Weber, wo eben im Grunde dieses Weltbild, das aus protestantischen Strömungen kommt, in wirtschaftlichen Bezug gebracht wird. Und ich habe es gerade schon mal in anderem Zusammenhang genannt, der Beruf als Berufung, aber auch der Gewinn als Verpflichtung, also der unternehmerische Gewinn in Form von Geld, als Verpflichtung zur Reinvestition und nicht zum Wohlleben zu nutzen. Das sind wir dann wirklich im Pietismus. Das sind alles Dinge, und da kann man noch weitere nennen, die natürlich ermöglicht haben, dass Unternehmertum sehr intensiv und ganz anders gelebt wurde. Und natürlich gibt es auch, ich erweitere noch kurz um den Calvinismus, der von Weber dann auch angesprochen wurde, dieser Begriff der innerweltlichen Askese. Also, dass man in dieser Welt schon sozusagen vorweggenommen die Bestimmung dann im Jenseits erlebt. Das hat sicher auch dazu geführt, dass das protestantische Unternehmertum besonders erfolgreich wurde.
Zurück zur Wirtschaftspolitik dieser Tage. Ja. Und nochmal zu Katharina Reiche. Sie spricht ja davon, dass sie wieder stärker die sogenannte Ordnungspolitik in den Blick nehmen möchte. Und die bekommt dafür ja auch immer Beifall aus der Wirtschaft. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob viele verstehen, was eigentlich darunter gemeint ist. Jetzt frage ich einfach mal Sie, was ist Ordnungspolitik, zumindest eine Ordnungspolitik, wie Sie sie sich wünschen?
Mhm. Also zunächst mal halte ich es für enorm wichtig, dass man es zurückfindet zu ordnungspolitischen Prinzipien, weil es ja die Grundlage ist unserer sozialen Marktwirtschaft. Wenn man es ganz knapp verkürzt, historisch betrachtet, kommt ja die soziale Marktwirtschaft aus der Freiburger Schule, die ganz starke ordnungspolitische Grundsätze hatte, aber eben auch um christliche Aspekte erweitert. Und das lässt sich aus meiner Sicht am besten so zusammenfassen, dass man sagt, der Markt soll dort agieren können, wo er die besten Bedingungen bietet für unternehmerischen Erfolg. Aber er muss eben seine Grenze finden in staatlichen Regeln, die einen Rahmen setzen, nicht nur einen guten Rahmen für gutes Wirtschaften, sondern auch einen gerechten Rahmen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, das Thema Gemeinwohlpflicht im Unternehmertum spielt in der Ordnungspolitik, wie wir sie verstehen in Deutschland, im Sinne der sozialen Marktwirtschaft, eben eine große Rolle. Aber der Grundgedanke eines solchen ordnungspolitischen Ansatzes ist eben der Freiheitsgedanke, nicht der Kontrollgedanke. Und da bin ich natürlich voll bei der Frau Reiche, weil ich glaube, dass wir nicht nur in der letzten Regierung, sondern schon die ganzen Jahre davor schleichend zunehmend in unserem Staatswesen einen Kontrollgedanken verankert haben, der übertrieben ist. Wir sind inzwischen angelangt in einer Situation, wo das Selbstverständnis des Staates zumindest so empfunden werden kann, dass der Staat ein Verhinderer von schlechten Dingen ist und nicht mehr ein Ermöglicher von guten Dingen. Und ich komme zurück zur Ordnungspolitik. Der Ludwig Erhardsche Ansatz ist eben, der Staat muss der Ermöglicher von Gutem sein und dann auch Schlechtes verhindern und nicht umgekehrt.
Ludwig Erhard und andere haben gesagt, der Staat ist der Schiedsrichter und er soll nicht mitspielen. Heutzutage spielt der Staat relativ häufig mit. Er gibt auch Subventionen. Gute Sache, notwendiges Übel?
Mitunter ja. Das ist natürlich, könnte sich denken, dass ich jetzt leicht ein Statement machen könnte, ich bin fundamental gegen Subventionen. Aber man erlebt eben Situationen für bestimmte Branchen in bestimmten Märkten, wo man schon im Sinne des Gemeinwohls, aber auch im Sinne von einer Strategie, Unabhängigkeit von Volkswirtschaften spielt wieder eine größere Rolle heute als in der Vergangenheit, Phasen überbrücken muss. Aber das Überbrücken muss es bleiben. Im Grunde muss man doch sauber am Anfang sich überlegen, Wie lang ist diese Phase? Wie viel Investitionen in Form von Subventionen erfordert dies? Und was für ein Geschäftsmodell steht am Ende, das dann wieder tragfähig ist? Wenn das nicht der Fall ist, dann darf man es nicht tun. Dann muss man, ich sag's mal ganz brutal, die Branche sterben lassen.
Das ist ja heutzutage gerade die Frage beim Thema Energiekosten. Ja, wir werden wahrscheinlich in Deutschland nicht der super billige Energieanbieter werden. Also insofern, Sie haben gesagt, es ist vielleicht auch dann tragisch für die Unternehmen, auch für die konkreten Arbeitnehmer. Aber wie gehe ich damit um, dass ich vielleicht auch manchmal dann Unternehmen eben, ja, sterben lasse? Ja.
Also wie gesagt, wenn es kein tragfähiges Geschäftsmodell mehr gibt und es auf nicht durch Subventionen zu überbrücken ist, eine Phase der Transformation, dann ist es eben so. Zu den Energiekosten ist natürlich zu sagen, wir haben jetzt schon auch eine Extremsituation, was die Kosten angeht. Und mein Eindruck ist, dass die Wirtschaftsministerin, die ja auch Energie verantwortet, begriffen hat, dass wir die Transformation unseres Energiesystems auch nach Fragen von wettbewerbsfähigen Energiepreisen beurteilen müssen. Da haben wir auch Werkzeuge in der Hand, die wir bis jetzt zu wenig nutzen. Ich denke zum Beispiel an einen Energiebinnenmarkt in der EU. Wir müssen unseren Netzausbau auch in diese Richtung weiterentwickeln. Und ich glaube, dass wir als Land durch die Bundesregierung in Brüssel ein deutlich höheres Gewicht auf die Waagschale legen können in den Diskussionen, auch in der Bestimmung der Richtung. Wir haben das in der Vergangenheit und da auch wieder nicht nur die letzte Regierung, auch die Regierungen davor haben dort gravierende Fehler gemacht, haben im Grunde Brüssel laufen lassen. Und das geht nimmer. Wir müssen, um Europa zu retten, ich sag's mal ganz brutal, um Europa zu retten, muss Deutschland eine stärkere Rolle spielen. Wenn wir es laufen lassen, wird dieses Projekt vielleicht scheitern. Das Projekt Europa.
Ich nehme noch mal ein anderes Spannungsverhältnis. Die Bundesregierung oder das Parlament hat ja bereits beschlossen, die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben, dazu dann noch ein 500 Milliarden Schuldenpaket für Infrastruktur. Und mitverantwortlich war ja, kann man doch wohl so sagen, auch das Lobbying aus der Wirtschaft. Einer, der da am stärksten mitgedrängt hat, war sicher der Präsident des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter. Mhm. Aber bei Schulden weiß ich zumindest, dass Familienunternehmer auch eher sagen, nee, da habe ich große Bedenken.
Ja klar, das Thema ist natürlich diskutiert worden und nicht nur problemlos diskutiert worden. Am Ende denke ich, dass es richtig war, diesen Schritt zu gehen, auch zu diesem Zeitpunkt, wenn auch die Reihenfolge falsch ist. In jedem Industrieunternehmen geht man zunächst, wenn es Geld aus ist, an die Kosten und überlegt sich, wo können wir denn jetzt sparen? Und dann als zweites geht man zur Bank und sagt so, jetzt brauche ich einen neuen Kredit. Im Übrigen würde die Bank einem ja auch den neuen Kredit gar nicht geben, ohne dass man zeigt, folgende Hausaufgaben haben wir gemacht im eigenen Haus. Im vorliegenden Fall war es umgekehrt. Man hat zunächst die Schulden gemacht, den Kredit aufgenommen, um im Bild zu bleiben, und dann im zweiten Schritt angekündigt, dass man jetzt Kosten senken will, sprich Bürokratie abbauen etc. Da müssen wir jetzt halt drauf achten, dass das auch geschieht. Wir alle miteinander übrigens, nicht nur die Industrieverbände, das ist ja unser Geld und das ist unser Land. Und das Geld ausgeben ist okay, aber viel wichtiger ist die Wirkung damit zu erzielen, die man sich verspricht.
Wenn Ökonomen auf Deutschland schauen, dann weisen sie vor allem ja auf strukturelle Probleme, ja, zum Beispiel auf die demografische Entwicklung mit Folgen für die Zahl der Menschen in Arbeit, aber auch natürlich auch mit Folgen für die Sozialversicherungssysteme. Es scheint aber so, als sei das ein Thema, das bei den Politikern, ich sag's mal ein bisschen flapsig, beim einen Ohr rein und beim anderen Ohr rausgeht.
Das kommt darauf an, in welchem Setting man mit denen spricht. Ich glaube, dass sie da ihren Finger in eine Wunde legen, das ist ein Grundproblem ist in Deutschland und nicht nur in Deutschland. Wir haben zu viele Tabuthemen. Es gibt bestimmte Dinge, die darf man einfach nicht mehr ansprechen. Und natürlich ist das Geschrei sofort groß, wenn man auch nur in Frage stellt, wie unsere Produktivität ist im Vergleich zu anderen Ländern. Und die Produktivität setzt sich ja zusammen mit, wie viel setze ich ein und wie viel kommt dabei raus. Und man kann natürlich auch mehr Zeit einsetzen zum Beispiel. Und dann kommt auch mehr dabei raus. Von daher haben Sie recht, dass der Eindruck im Moment da ist, dass jetzt, wo das Geld da ist, zunächst mal die unangenehmen Themen, die Themen, wo es weh tut, dass man da nicht hingeht. Aber wir werden da nicht drum rumkommen. Wir sind in einem enorm harten internationalen Wettbewerbsumfeld und andere Hochtechnologieländer leisten sich weniger als wir und fokussieren andere Dinge als wir. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und das wird auch dazu führen, dass wir unangenehme Diskussionen führen müssen, ja.
Jetzt nehmen wir mal an, die Regierung geht alle Themen richtig an, die Unternehmen gehen alle Themen richtig an. Und dann kommt ein Donald Trump und der macht mit einem Federstrich alles kaputt, Stichwort Zölle und so weiter.
Schwierig. Also zunächst mal, ich gehe nochmal zurück zu, wie Sie die Frage eingeleitet haben. Völlig unabhängig von Trump müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Und je besser wir dastehen, umso stärker ist unsere Verhandlungsposition. Das ist keine Frage. Dazu kommt aber, unsere Position ist viel stärker, als wir es heute sehen. Wir sind in vielen Schlüsselthemen heute sehr wichtig für die USA. Und das heißt, ich glaube, dass wir unsere Stärke noch etwas besser ausspielen können. Und ich glaube auch, dass da die EU, die ja die Verhandlungen führt, das verstanden hat und das auch richtig macht. Aber die Bedrohung ist natürlich da und die ist für uns ganz schwer kalkulierbar. Klar haben wir die unmittelbare Bedrohung, wenn Autos um 10 oder 20% teurer werden, um irgendwelche Zahlen zu greifen, dann wird das den Absatz dort betreffen. Aber die Zweit- und Drittrundeneffekte, die sind noch gar nicht abzusehen. Erste Unternehmen in Deutschland haben jetzt Probleme mit der Zulieferung von bestimmten Rohstoffen aus China, weil China in Reaktion auf amerikanische Zölle gegen China eben den Export von Rohstoffen reduzieren bzw. erschweren. Das kommt bei uns jetzt an. Das meinte ich mit Zweit- und Drittrundeneffekten. Ich glaube, wir müssen viel strategischer werden in der Zukunft, allgemein in unserer Wirtschaftspolitik und in unserer Politik im Land. Wir haben über die Energieversorgung gesprochen. Da haben wir nicht strategisch gedacht in der Vergangenheit. Es war für uns unvorstellbar, dass das Verhältnis zu Russland sich verschlechtern würde, um es stark untertrieben auszudrücken. Wir haben uns überhaupt keine Gedanken gemacht, welche Alleinstellungen wir technologisch denn haben und wie wir die noch stärken können, um sie strategisch zu nutzen. Das ist ein Euphemismus. Es geht auch immer in Verhandlungen um Erpressungspotenzial. Und drittens glaube ich, dass wir eine Rohstoffinitiative brauchen. Wir müssen mit Rohstoffen auch strategisch denken. Wir lagern Erbsen und Bohnen in einer strategischen Nahrungsmittelreserve. Warum sollten wir nicht in den Dialog gehen zwischen der Politik und der Industrie und uns gezielt überlegen, wie sichern wir unsere Rohstoffversorgung strategisch? Und das kostet dann auch was, aber das lohnt sich auch.
Eine Frage steht ja darüber, nämlich kommen wir in ein neues Zeitalter der Deglobalisierung? Und was heißt das dann womöglich für eine Exportnation wie Deutschland?
Das glaube ich nicht, dass wir in ein Zeitalter der Deglobalisierung kommen. Wir haben eine extrem arbeitsteilige Weltwirtschaft. Die Chipindustrie ist das beste Beispiel dafür, bis ein Mikrochip, ein Logikbaustein in ein iPhone kommt oder in ein Smartphone kommt. Daran sind 60 Länder beteiligt, ist die Zahl, die ich im Kopf habe. Die Maschinen, das ist klar, dass ich das Beispiel bringe, die Maschinen, die diese Chips machen, die kommen von einem einzigen Hersteller auf der Welt, das ist die Firma ASML in den Niederlanden. Die haben wichtige Zulieferer, einer davon ist Trumpf, ohne unser Unternehmen, ohne die Technologie, die wir liefern, wäre dies nicht möglich, die Chips herzustellen. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber die allermeisten Produkte werden weltweit arbeitsteilig hergestellt, vor allem komplexe technologische Produkte. Also die kurze Antwort, nein, die Globalisierung wird nicht zurückgehen. Wird sie weiter zunehmen? Auch nicht. Da sind die Gegenströmungen jetzt zu stark. Aber ich glaube, dass wir eben ein Nebeneinander haben werden von dieser strategischen Wirtschaftspolitik, wie ich sie gerade beschrieben habe, dass wir gezielt uns überlegen, wo müssen wir uns absichern, wo können wir uns Vorteile erarbeiten, die wir in Verhandlungen nutzen können. Und wir müssen auf der anderen Seite unser einzigartiges Talent, globalen Handel zu treiben, für den globalen Markt Produkte zu entwickeln, die Kunden zu verstehen. Das können wir besonders gut in Deutschland. Das müssen wir weitermachen.
Das war BDI-Präsident Peter Leibinger im ARD-Interview der Woche.
We'll be right back.
Das war der ARD-Infoabend mit Gabi Gerlach aus dem Studio von BR24 in München. Meine Kolleginnen und Kollegen von NDR Info in Hamburg machen hier jetzt gleich weiter mit der ARD-Infonacht.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Christina Torge. Guten Abend. Die Union lehnt Forderungen aus der SPD ab, die Krankenkassenbeiträge für Besserverdienende anzuheben. Das würde dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden, sagte Unionsfraktionsvize Stegemann. Volker Kinkel.
Stegemann sagt außerdem, man habe im Koalitionsvertrag vereinbart, Belastungen für die Beitragszahler zu vermeiden. Stattdessen müsse man überlegen, wie man das Gesundheitssystem effizienter und damit kostengünstiger machen könne. Wegen der Finanzprobleme der Krankenkassen hatte der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis vorgeschlagen, die Beitragsbemessungsgrenze um rund 2.500 Euro monatlich zu erhöhen auf rund 8.000 Euro. Nur bis zu dieser Einkommensgrenze muss Krankenkassenbeitrag gezahlt werden. Alles weitere Einkommen ist beitragsfrei.
In Passau ist ein Mann offenbar mit Absicht mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden laut Polizei 5 Menschen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein Sorgerechtsstreit Auslöser gewesen sein. Unter den Verletzten sind laut Behörden auch die Frau und die 5-jährige Tochter des Fahrers. In Berlin-Reinickendorf hat sich ein Anhänger von einem Auto gelöst und einen Unfall verursacht. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Der Anhänger geriet laut Polizei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit 2 Autos. Eins davon überschlug sich. Der Unfallort wurde für mehrere Stunden gesperrt. In Rom haben hunderttausende Menschen ihre Solidarität mit der notleidenden Zivilbevölkerung im Gazastreifen bekundet. Teilnehmer der Großdemonstration forderten Israel auf, die Angriffe auf das Palästinensergebiet einzustellen. Anna Giordano.
Organisiert worden war die Demonstration von den Oppositionsparteien im italienischen Parlament. Die Vorsitzende des Partito Democratico, Elly Schlein, warf der Regierung Meloni in ihrer Rede vor, so wörtlich, das Massaker an den Palästinensern schweigend hinzunehmen. Der Leiter der Fünf-Sterne-Bewegung, Giuseppe Conte, sagte, diese Demonstration stehe nicht für Antisemitismus, sondern für Menschlichkeit.
Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat offenbar einen neuen Eigentümer. Wie mehrere Medien schreiben, muss der Hauptaktionär 777 Partners in den USA Schulden begleichen und hat dafür Anteile des Unternehmens versteigert. Den Berichten zufolge übernahm das Unternehmen Advantage Capital Holdings die Anteile. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus Berlin und Brandenburg finden Sie jederzeit auf rbb24.de. Und das Wetter.